Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung will das Mandat für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan um 13 Monate verlängern. Das Kabinett billigte heute einen Entwurf, über den der Bundestag im Dezember beraten soll. Darin ist vorgesehen, die Truppe in mehreren Schritten um ein Drittel zu verkleinern, von jetzt maximal 4.900 Soldaten auf 3.300. Bis Ende 2014 sollen die deutschen Kampftruppen aus Afghanistan abziehen.
Die Abgeordneten schreiben Weihnachtsgrüße an die Truppe, doch deren Einsatz in Afghanistan bleibt auch im 12. Kriegsjahr hochgefährlich. So steht es im neuen Fortschrittsbericht, den das Kabinett heute beschloss. In vielen Bereichen gäbe es nur kleine Erfolge und immer wieder harte Rückschläge.
Es gibt eine leichte Verbesserung der Sicherheitslage, aber ich bitte darum, diese Aussage nicht als eine allgemeine Entwarnung zu nehmen, sondern wir müssen damit rechnen, dass uns auch noch schlimme Nachrichten heimsuchen.
Trotzdem soll die Zahl der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan in den kommenden 15 Monaten von heute 4.600 auf 3.300 reduziert werden. Die SPD signalisiert Zustimmung, Linkspartei und Grünen geht der Abzug viel zu langsam.
Damit sind die Ziele, die Kampftruppen bis Ende 2014 vollständig abzuziehen, praktisch nicht mehr erreicht. Damit werden vollendete Tatsachen geschaffen und das finden wir schlecht.
Gemeinsam sorgen sich Regierung und Opposition um die stockende politische Entwicklung in Afghanistan.
Ohne einen Versöhnungsprozess wird es natürlich auch keine friedliche Zukunft geben. Das weiß jeder und deswegen wird es zu diesem Prozess kommen. Wann das der Fall ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Auch die Situation der Korruption bis hinauf auch in die Regierungsspitzen ist ein nachhaltiges Problem, was auch uns weiterhin Gedanken machen muss.
Auch deshalb gehört Afghanistan trotz Milliardenhilfen aus dem Ausland noch immer zu den ärmsten Ländern der Erde.
Der geplante Abzug der Kampftruppen basiert auf der Hoffnung, dass sich die Sicherheitslage am Hindukusch positiv entwickelt. Doch der Fortschrittsbericht der Regierung zeichnet ein ernüchternes Bild. Und so bestärkt er die Sorge, dass deutsche Soldaten noch weit über 2015 hinaus in Afghanistan gebraucht werden könnten.
Seit 2001 sind Bundeswehrsoldaten im Rahmen des ISAF-Mandats in Afghanistan stationiert. Sie sollen den Aufbau demokratischer Strukturen sichern und die örtlichen Behörden unterstützen. Auch bei der Ausbildung von Polizei und Sicherheitskräften helfen die ISAF-Soldaten. Denn langfristig soll Afghanistan selbst für seine Sicherheit sorgen können. Bislang ist das Land dazu noch nicht in der Lage.
Afghanistan ist immer noch unsicher. Anschläge passieren fast täglich. Die Zivilbevölkerung leidet besonders. Trotzdem sagt die internationale Schutztruppe, es geht ganz leicht aufwärts. In diesem Jahr weniger Anschläge auf Soldaten, aber immer öfter wird die ISAF von innen attackiert, von afghanischen Soldaten in Uniform. Die Bundeswehr ist im Norden stationiert. Hier stieg die Zahl der Anschläge in diesem Jahr. Trotzdem ist sie vergleichsweise gering. Nach und nach übergibt die Bundeswehr die Verantwortung. In Faisalabad haben bereits die Afghanen übernommen. In Kunduz trat das Militär in die zweite Reihe. Hier übernahmen deutsche Diplomaten die Führung. Mazar-i-Sharif ist das Zentrum des Einsatzes. Von hier wird der Abzug organisiert. Deswegen wird das Lager sogar ausgebaut. Abgezogen wird per Flugzeug. Das ist aber teuer. Auch möglich und preiswerter ist ein Landtransport in Richtung Norden über Usbekistan und Tadschikistan. Der Weg Richtung Süden durch Pakistan gilt als heikel und unsicher. 2014 endet der Kampfeinsatz in Afghanistan. Immer mehr Länder verabschieden sich. Die Franzosen haben ihre letzten Truppen bereits abgezogen. Die USA stellen die meisten Soldaten. Es sind noch fast 70.000. Auch nach 2014 bleiben internationale Truppen im Land, Ausbilder, Spezialkräfte. Zahlen sind aber noch nicht bekannt. Und auch der zivile Aufbau geht weiter. Dafür zahlt Deutschland jährlich 430 Millionen Euro, mindestens bis 2016.
Weitere Hintergrundinformationen und ein Interview zur Sicherheitslage in Afghanistan und den Problemen beim Truppenabzug finden Sie auf tagesschau.de. Über die neuen Hilfen für Griechenland wird der Bundestag am Freitag abstimmen. Union und FDP wollten das Thema ursprünglich schon für morgen auf die Tagesordnung setzen, doch SPD und Grüne forderten mehr Zeit für Beratungen. Die SPD war für einen Termin in der nächsten Woche, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Bei der Abstimmung geht es um die jüngsten Beschlüsse der Eurofinanzminister, weitere Kredite freizugeben. In Ägypten spitzt sich der Machtkampf zwischen Islamisten und gemäßigten Kräften zu. Der islamistisch dominierte Verfassungsrat will die neue Verfassung schneller in Kraft setzen als bislang geplant. Das Gremium begründet dies damit, dass so die Krise im Land beendet würde. Kritiker hingegen befürchten, dass sich die Islamisten mit diesem Schritt ihre Macht schnellstmöglich sichern und gleichzeitig die Position von Präsident Mursi stärken wollen. Auch heute gab es wieder Proteste gegen den Staatschef.
Kairo heute Nachmittag. Die Polizei versucht, den Tahrirplatz zu räumen, schießt mit Tränengaspatronen. Die Demonstranten versuchen, das Areal zu halten. Ihr Zorn auf den Präsidenten Mohammed Mursi nimmt zu. Heute Nacht waren es 200.000 bis 300.000, die größte Protestaktion seit Mursi an der Macht ist. Die Menschen auf dem Platz verlangen die Rücknahme der Dekrete, mit denen er sich eine fast unbeschränkte Machtfülle geschaffen hat. Mursi scheint die zerstrittene Opposition unfreiwillig geeint zu haben. Auch die Richter protestieren. Das oberste Verfassungsgericht weist die Vorwürfe des Präsidenten scharf zurück. Es würde auf einen Sturz der Regierung hinarbeiten. Gleichzeitig verkündete das oberste Berufungsgericht einen Streik aller Gerichte und Staatsanwälte im Land. Der Historiker Khaled Fahmy von der amerikanischen Universität in Kairo spricht von einer sehr ernsten Lage. Der Präsident habe den Bogen überspannt, die Regierung sei schwach, ebenso die Wirtschaft, die Bevölkerung in zwei Lager gespalten. Die Möglichkeit einer blutigen Konfrontation besteht. Die Möglichkeit, dass die Armee eingreift. Es könnte zu einer weiteren Eskalation kommen. Und leider ist Präsident Mursi ganz offensichtlich nicht der ägyptische Staatsmann, den das Land jetzt braucht. Die Spannungen weiter verschärfen könnte eine Ankündigung des von Islamisten dominierten Verfassungskomitees. Es will den für Dezember geplanten Verfassungsentwurf schon morgen präsentieren. Man will offenbar Fakten schaffen. Weitere Demonstrationen sind bereits angekündigt. Die Opposition plant sie am Freitag, die Muslimbrüder am Samstag auf dem Tahrirplatz.
Palästinenserpräsident Abbas setzt sich dafür ein, dass die Autonomiegebiete politisch aufgewertet werden. Morgen will Abbas in der UN-Vollversammlung beantragen, dass sein Volk als Beobachterstaat anerkannt wird. Volles Mitglied der UN wären die Palästinenser damit nicht. Der Status hat aber einen hohen symbolischen Wert. Die Haltung der EU dazu ist gespalten. Während etwa Frankreich und Spanien den Antrag unterstützen, will Deutschland nicht zustimmen. Es gilt dennoch als sicher, dass der Antrag durchgeht.
In Damaskus sind am Morgen mehrere Sprengsätze detoniert. Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens wurden dabei mindestens 34 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt. Zwei Bomben seien in Autos versteckt gewesen. Etwa zur gleichen Zeit habe es noch zwei weitere Explosionen gegeben. Das betroffene Viertel Jaramana bewohnt vor allem Drusen, die als Unterstützer von Präsident Assad gelten, und Christen. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand.
Der neue Armutsbericht der Bundesregierung sorgt bereits vor seiner Veröffentlichung für Diskussionen. Im Verlauf der internen Abstimmung zwischen den Ministerien wurde der ursprüngliche Text geändert. Kritische Passagen zur Verteilung der Vermögen in Deutschland wurden gestrichen. Opposition und Sozialverbände sprechen von Vertuschung. Die Bundesregierung weist die Vorwürfe zurück.
Zum zweiten Mal in diesem Jahr blättert Ulrich Schneider durch den Armutsbericht. Den ersten Entwurf hat er im September gelesen. Jetzt soll der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes den zweiten Entwurf bewerten. Schneider traut seinen Augen kaum, als er sieht, was alles geändert wurde.
Nach der durchaus in Teilen wirklich schonungslosen Analyse von Frau von der Leyen aus dem ersten Bericht wurden jetzt im zweiten Bericht wirklich sämtliche Zähne gezogen. Es ist in entscheidenden Teilen eine Schönfärberei, von der man sagen muss, die Bevölkerung wird tatsächlich hinters Licht geführt.
Jetzt fehlt zum Beispiel der Satz, dass die Privatvermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt sind. Diese kritischen Passagen sind der sogenannten Ressortabstimmung zum Opfer gefallen. Das Arbeitsministerium hat den ersten Entwurf ans FDP-geführte Wirtschaftsministerium geschickt und von dort kamen die meisten Änderungswünsche. Die Sprecherin nennt als Grund, eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung komme in Sachen Einkommensverteilung zu anderen Ergebnissen als der Armutsbericht.
Ich habe Ihnen die Fakten genannt. Die Ungleichheit der Verteilung in den Einkommen hat abgenommen und das begrüßen wir. Und auch Herr Rösler begrüßt, dass das abgenommen hat.
Aus Sicht der Opposition ist der Fall klar. Die Regierung wolle im Vorwahlkampf unangenehme Berichte vermeiden.
Mich überrascht überhaupt nicht, dass der FDP-Chef Herr Rösler die soziale Lage versucht, in diesem Land besser darzustellen, als sie ist, Berichte zu manipulieren. Mich überrascht schon, dass Frau Merkel und Frau von der Leyen das mitmachen. Das zeigt auch, die CDU hat keine soziale Bodenhaftung mehr.
Auch wenn weitere Änderungen nicht ausgeschlossen sind, der Armutsbericht soll kurz vor oder kurz nach Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden.
Im Prozess um das schwere Zugunglück in Hordorf in Sachsen-Anhalt ist heute das Urteil gefallen. Das Landgericht Magdeburg befand den Lokführer eines Güterzuges für schuldig, den Frontalzusammenstoß mit einer Regionalbahn verursacht zu haben. Bei dem Zugunglück waren im Januar 2011 10 Menschen ums Leben gekommen und weitere 22 verletzt worden.
Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit hatte katastrophale Folgen, so das bittere Fazit der Richterin. Und wegen dieser Unaufmerksamkeit verurteilte das Gericht den Lokführer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.
Es handelt sich hier schlichtweg um menschliches Versagen. Es handelt sich um einen Fehler, der jedem von uns passieren könnte. Es ist allerdings so, dass hier besonders tragische Folgen eingetreten sind.
Am 29. Januar 2011 ist der Lokführer mit einem Güterzug bei Magdeburg unterwegs. Auf der eingleisigen Strecke kommt plötzlich eine Regionalbahn entgegen. Trotz Schnellbremsung stoßen die Züge frontal zusammen. 10 Menschen sterben, 22 werden zum Teil schwer verletzt. Der Güterzug hätte im Bahnhof Hordorf warten müssen, doch der Lokführer ignorierte die haltzeigenden Signale. Warum, konnte in der 7-tägigen Verhandlung nicht geklärt werden. Der Verdacht, er habe telefoniert, Musik gehört oder sich auf der hinteren Lok befunden, hat sich nicht bestätigt.
Die Staatsanwaltschaft hat ihrem Ermittlungsauftrag folgend alles Belastende ermittelt, aber auch alles Entlastende. Und von daher ist das Urteil in dem Maß ausgefallen, wie wir es erwartet haben.
Die Frage, warum die Deutsche Bahn moderne Sicherungstechnik auf dieser Strecke erst nach dem Unglück einführte, wurde in dem Prozess nicht behandelt. Einige Nebenkläger kündigten an, vor dem BGH in Revision zu gehen.
Uns geht es um die Gesamtverantwortlichkeit, um die Gesamtumstände, die hier nicht hinreichend beleuchtet worden sind.
Der Verurteilte hat am letzten Verhandlungstag die Angehörigen der Opfer um Entschuldigung gebeten.
Die ARD will gemeinsam mit dem ZDF einen Jugendkanal gründen. Das beschlossen die ARD-Intendantinnen und Intendanten auf ihrer Hauptversammlung in Köln. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wollen mit dem neuen Kanal gezielt junge Zuschauer zwischen 14 und 29 Jahren ansprechen. Der Digitalsender 1plus und ein ZDF-Digitalkanal sollen dafür fusionieren. Ein Name für den geplanten Jugendkanal steht noch nicht fest.
In Berlin ist Bundeskanzlerin Merkel mit dem Heinz-Galinski-Preis geehrt worden. Die Laudatio hielt die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Limbach. Mit dem Preis würdigt die jüdische Gemeinde Berlin Merkels besondere Verdienste um die deutsch-jüdische Verständigung. Die Auszeichnung ist nach dem langjährigen Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, Galinski, benannt und mit 5.000 Euro dotiert. Merkel will das Geld einem arabisch-jüdischen Musical-Projekt spenden.
Im ersten Weltcup-Einzelrennen der neuen Biathlon-Saison hat Erik Lesser im schwedischen Östersund für eine Überraschung gesorgt. Im 20-Kilometer-Lauf der Herren wurde der 24-jährige Thüringer Dritter.
Erik Lesser kann es kaum fassen. Platz 3, gleich beim ersten Weltcup dieser Saison. Vor allem dank 4 fehlerfreier Schießeinlagen. Im ausgeglichenen deutschen Männerteam ragt der 24-jährige Lesser heute heraus. Am Ende ist er nur 21,7 Sekunden hinter dem Sieger und damit der beste Deutsche hier im schwedischen Östersund. Nicht zu schlagen ist der Weltcupsieger der vergangenen Saison, der Franzose Martin Fourcade, gewinnt gleich wieder vor Dominik Landertinger aus Österreich.
Und jetzt die Lottozahlen. 11, 21, 26, 40, 42, 45, Zusatzzahl 46, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 3, 6, 5, 0, 5, 5. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 2, 0, 3, 7, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 29. November.
Tiefdruckgebiete nördlich der Alpen sorgen morgen im Süden und Osten Deutschlands für teilweise ergiebige Niederschläge. Im Bergland dort sind über 20 cm Neuschnee drin. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht regnet es vor allem in der Südosthälfte verbreitet. Im Bergland geht der Regen in Schnee über. Bis zum Morgen sinkt die Schneefallgrenze auf 400 bis 500 Meter. Am Tag sinkt sie weiter bis ins Flachland. Vorsicht wegen Glätte. Auch sonst viele Wolken, es regnet oder schneit aber nur hier und da etwas. Der Wind weht in der Osthälfte und an den Küsten frisch, auf den Bergen Sturmböen und Schneeverwehungen. In der Nacht Werte zwischen 0 und plus 5 Grad, am Tag 0 Grad im Schwarzwald, 6 Grad auf Rügen. Am Freitag im Osten noch etwas Schnee, später kommt im Nordwesten neuer Regen auf. Am Samstag im Süden mitunter freundliches Wetter. Im Norden und Westen hier unter Regen oder Schnee. Am Sonntag schneit es gebietsweise, im Flachland im Westen und Nordwesten Schneeregen oder Regen.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen sind: Im Alter zufrieden, neue Erkenntnisse zum Lebensgefühl der deutschen Senioren und Premiere am Ende der Welt. Neuseeland im Hobbit-Fieber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.